Also Paula hat es richtig, aber wer mich mit Sigi Paulert anspricht, der hat auch recht. Ja, ich bin seit fast 30 Jahren im Westerwald, aber der Badener kommt immer noch raus. Das kann man nicht ganz verleugnen. Wurde damals 1993 von SAS berufen in den Westerwald und war dort beschäftigt bis letztes Jahr im Ende Juni 2021. Und seither bin ich auf einer spannenden Reise mit Gott. Wer da mehr wissen will, kann mich ansprechen. Das soll jetzt heute Morgen nicht das Thema sein. Am Mittwoch war der 9. November und vor 33 Jahren, was war da? Weiß das jemand? Der Mauerfall, genau. Und die meisten unseres Volkes, die haben gejubelt. Viele hatten das Gefühl, jetzt wird alles besser. Jetzt brechen wunderbare, herrliche Zeiten an. Man war in Hochstimmung, fand es den absoluten Hammer, was da gerade passierte. Und freute sich, dass man das miterleben durfte. Und so war es vermutlich auch, wir können nur spekulieren, aber ich gehe mal davon aus, dass es so war, dass das vor 2.500 Jahren beim Volk Israel, beim jüdischen Volk auch so war, als die Gefangenschaft in Babylon nämlich ein Ende fand und sie nach Jerusalem zurückkehren durften. Und wie bei den meisten solcher Ereignisse ebbte auch bei den beiden genannten nach einer Weile die Welle der Begeisterung ab. Ernüchterung und Enttäuschung machten sich breit. Irgendwie hatte man sich mehr versprochen vom Neuanfang. Viele dachten, letztlich ist doch nichts besser geworden. Manches ist vielleicht sogar schlechter geworden. Und so empfinden das heute viele Menschen in Deutschland. Und so empfanden das auch viele Juden in Jerusalem, einige Jahrzehnte, nachdem sie aus der babylonischen Gefangenschaft zurückgekehrt waren. Unter Serubabels Führung hatte man den Tempel wieder aufgebaut und den Tempelkult wieder eingeführt. Aber wie das eben so ist, nach einer gewissen Zeit entwickelte sich durch die religiöse Routine bei den Priestern und dem Volk eine Hartherzigkeit gegenüber der Liebe Gottes. Das war die Situation, wie sie sich Maleachi bot, dem letzten Propheten des Alten Testamentes. Das Buch Maleachi, das ist quasi die Brücke vom Alten Testament zum Neuen Testament und hat beachtenswerte Inhalte, die gerade auch in der heutigen Zeit wieder neue Aktualität gewinnen und eine Auseinandersetzung mit dem Buch nicht nur deshalb sehr lohnenswert machen. Mein Thema heute Morgen lautet Glaube gestern, heute und für die Zukunft. Der Name Maleachi bedeutet mein Bote, ganz einfach. Und dieser Name ist Gottes Programm. Es gibt Diskussionen unter den Theologen, ob er denn wirklich Maleachi hieß oder ob das wirklich quasi so ein Synonym für ihn war. Aber es ist eigentlich egal. Es war Gottes Programm. Maleachi ist Gottes Programm. Er war Gottes Bote in Zeiten der Ernüchterung und Enttäuschung. Maleachi schrieb die Worte Gottes an sein auserwähltes Volk, das sich von ihm abgewendet hatte. Durch Maleachi wird Israel die Gleichgültigkeit und Heuchelei der Priester und des Volkes vor Augen geführt. Es geht zum einen um religiöses Leben, aber auch um das mangelnde Verständnis der Gedanken Gottes, das sich in gesellschaftlichem Leben zeigt. Aber trotz der Sünde und der Abkehr des Volkes wiederholt Maleachi Gottes Liebe für sein Volk. Der Bibeltext, mit dem wir uns heute Morgen beschäftigen, steht im letzten Kapitel des Alten Testamentes. Direkt nach dem Predigttext folgen dann die letzten beiden Verse, in denen eine prophetische Ankündigung gemacht wird, die den Vorläufer des Messias, des zweiten Elia, ankündigt. Das ist quasi die vorhin genannte Brücke zum Neuen Testament. Und danach schweigt Gott 400 Jahre. Wenn man davon ausgeht, dass für eine Generation circa 25 Jahre gerechnet werden, so kommen wir auf 16 Generationen. 16 Generationen des Volkes Israel warteten also sehnsüchtig darauf, dass Gott endlich wieder etwas von sich hören lässt. Aber erst als Johannes der Täufer mit dem die Ankündigung des zweiten Elia in Erfüllung ging, in der Wüste am Jordan auftrat, war diese lange Durststrecke vorbei. Bis dahin galt es, den Glauben der Väter hindurchzutragen. Gott mutete seinem Volk zu, über 16 Generationen hinweg an den Worten der Propheten festzuhalten und nicht darin nachzulassen, auf den verheißenen Messias zu warten. Ich lese aus dem Buch des Propheten Maleachi, Kapitel 3, die Verse 13 bis 21 aus der Neues Leben Übersetzung. Ich lese jetzt hier auch von meinem Blatt ab. Ich habe gerade festgestellt, dass meine Augen immer schlechter werden und meine Bibel langsam zu klein ist. Ihr habt mich mit euren Worten beleidigt, spricht der Herr. Doch ihr fragt, was haben wir denn gegen dich gesagt? Ihr sagt, welchen Wert hat es, Gott zu dienen? Was haben wir davon, dass wir seine Gebote befolgen und unsere falschen Wege vor dem Herrn, dem Allmächtigen, bereuen? Den Gottlosen geht es viel besser. Obwohl sie Böses tun, geht es ihnen gut. Ja, sie stellten Gott auf die Probe und wurden trotzdem nicht bestraft. Da unterhielten sich die, die den Herrn achteten, miteinander, und der Herr bemerkte es und hörte ihnen zu. Und er ließ alle, die Ehrfurcht vor ihm hatten und seinen Namen achteten, in ein Buch eintragen, um sich an sie zu erinnern. An dem Tag, an dem ich handle, werden sie mir gehören, spricht der allmächtige Herr. Ich werde sie verschonen, wie ein Vater sein Kind verschont, das ihn achtet. Dann werdet ihr den Unterschied zwischen den Gerechten und den Gottlosen, zwischen denen, die Gott dienen und denen, die das nicht tun, erkennen. Der Tag kommt, der wie ein Feuer brennt. Dann werden alle Hochmütigen und Gottlosen wie Stroh sein, das der kommende Tag verbrennt, spricht der Herr, der Allmächtige. Weder Zweige noch Wurzeln wird er von ihnen übrig lassen. Für euch aber, die ihr meinen Namen achtet, wird die Sonne der Gerechtigkeit aufgehen und ihre Strahlen werden Heilung bringen. Ihr werdet hinausgehen und vor Freude hüpfen wie Kälber, die auf die Weide gelassen werden. An dem Tag, an dem ich handle, werdet ihr die Gottlosen zertreten. Ja, sie werden Staub unter euren Füßen, spricht der allmächtige Herr. Wir sind ja mittendrin im November. Und früher war das mal ein nebliger, trüber Monat. Es war kalt, es war dunkel. In diesem Jahr kann man das ja irgendwie nicht behaupten. Und jetzt habe ich ein kleines Problem. Ich wollte euch etwas über den November-Blues erzählen. Aber dieses Jahr kommt der November-Blues jetzt zumindest mal, was die von der Witterung her angeht, kommt er wohl nicht so richtig auf. Und trotzdem ist der November ja eigentlich fast der dunkelste Monat. Die Tage werden immer kürzer und viele Leute kommen damit auch nicht zurecht. Und diesen Fachbegriff November-Blues, den gibt's ja immer noch. Blues, das ist eine Musikrichtung, deren Name sich vom englischen Ausdruck I feel blue herleitet, was nichts anderes bedeutet als ich bin traurig. Traurig, ich bin traurig. Und so steht eben der November Blues für eine traurige Stimmung. In den diesjährigen November Blues mischen sich weitere traurige Töne dazu. Der Krieg in der Ukraine nimmt kein Ende. Die Energie- und Lebenshaltungskosten übersteigen das Unvorstellbare. Corona ist nicht vorbei und der Klimawandel lässt sich einfach nicht wegleugnen. Eine extrem schwierige Mischung, die bei dem einen sich in Aggressivität niederschlägt und andere wiederum führt es zu Bedrücktheit, Niedergeschlagenheit bis hin zur Resignation. Unser Bibeltext erweckt den Anschein, als wenn sich unter dem Volk Gottes damals auch so eine gefährliche, resignative Stimmung breitmachte. Maleachi spricht also zu einer glaubenden Schar, die zu verzagen droht. Das Volk Israel hatte den Propheten geglaubt, die eine Wende ankündigten. Aber die erhoffte Zeitenwende trat so nicht ein. Die Verhältnisse blieben bedrückend. Die Priester resignierten, versahen demzufolge ihren Dienst weder mit der nötigen Sorgfalt noch in der Haltung des Glaubens. Und die Glaubenden wurden angesteckt von der Mutlosigkeit ihrer geistlichen Führer und sagten sich, welchen Wert hat es eigentlich, Gott zu dienen? Was haben wir davon, dass wir seine Gebote befolgen und unsere falschen Wege vor dem Herrn, dem Allmächtigen, bereuen? Und der Glaube, der steht hier echt in einer, ja, in einer richtigen Zerreißprobe. Weil hier taucht sie nämlich auf, die eine immer und immer wiederkehrende Frage: Was bringt mir eigentlich der Glaube? Während ich danach trachte, ein gottgefälliges Leben zu führen, indem ich Gott und den Menschen diene, kommt der Gottlose und spottet über mich. Es geht ihm gut, er lebt in Saus und Braus und kümmert sich um nichts. Also was bringt es eigentlich, an Gott zu glauben? 600 Jahre vor Maleachi schreibt Salomo in Prediger 1, Verse 2 bis 5, was ganz auch Resignatives. Er sagt, es ist alles sinnlos und bedeutungslos, unnütz und bedeutungslos. Ja, es ist völlig sinnlos. Was hat ein Mensch davon, wenn er sich sein Leben lang müht und plagt? Generationen kommen und gehen, doch die Erde ändert sich durch die Zeiten nicht. Die Sonne geht auf und geht unter und zieht ihre Bahn am Himmel, nur um an der gleichen Stelle wieder aufzugehen. Mit diesen Fragen Salomos im 10. Jahrhundert vor Christus und dem Volk Gottes zur Maleachis-Zeit kommen wir auch mitten in unsere Zeit an. Das Wunder der gewaltfreien Revolution, die den eisernen Vorhang zerrissen und die Mauer zu Fall brachte, hatte uns Europäer, die wir die Wende miterlebten, mit Hoffnung und Zuversicht erfüllt. Friede ist möglich, so haben wir es doch geglaubt. Unsere Kinder Sarah und Silas sind 1989 und 1991 geboren. Ihre Generation kennt die Trennung von Ost und West und den Kalten Krieg nur noch aus Erzählungen. Und selbst mir als Kind der 1960er Jahre war die Bedrohung durch einen Krieg in den Jahren nicht wirklich bewusst. Wir haben in den 80er Jahren wirklich, in den 70er und 80er Jahren glücklich vor uns hergelebt, könnte man einfach sagen. Und trotzdem fühlten wir uns nach 1989 befreiter. Die Angst vor einem großen Ost-West-Konflikt schien gebannt. Aber der Krieg war nach 1989 nicht weg. Vielleicht nicht mehr so nah, aber längst hat er sich uns wieder genähert. Im Kosovo in den 90er Jahren, mit dem Krieg gegen den Terror nach 9/11 2001, mit der Invasion 2014 der Krim, mit dem grausamen Krieg 2015 in Syrien, hat er sich uns immer wieder, immer mehr angenähert. Bis er am 24. Februar in diesem Jahr endgültig unsere Zuversicht auf Frieden genommen hat. Mit der Invasion Russlands in die Ukraine und den Gräueltaten, die wir täglich auf unseren Nachrichtenkanälen sehen, fühlen wir uns ihm ohnmächtig ausgeliefert. Wenn auch in Deutschland keine Kampfhandlungen sind, so ist der Krieg bzw. seine Auswirkungen längst bei uns angekommen. Und vielleicht fragst du dich genauso wie ich und fragst mit mir auch Gott, was ist das eigentlich für eine Welt, in der antidemokratische Despoten zynisch den Tod wehrloser Menschen hinnehmen bzw. befehlen? Was sind das für Menschen, die sich Christen nennen und gleichzeitig die Gebote Gottes mit Füßen treten? Mit den Menschen zu Maleachis Zeiten können wir zu dem resignativen Ergebnis kommen und denken vielleicht, was bringt es eigentlich, an Gott zu glauben? Was bringt es, sich an seine Regeln zu halten? Es hilft da sowieso nichts, denn ändern tut sich nichts. Es gibt nichts Neues unter der Sonne, sagt Salomon. Aber allen Menschen, die zu resignieren drohen, weil ihre Hoffnungen auf eine Zeitenwende sich in nichts aufgelöst haben, weil sie denken, dass der Glaube und der Lebenswandel nach den Geboten Gottes sowieso nichts nützt, denen wendet sich der Prophet Maleachi zu. Natürlich zunächst direkt an das Volk Gottes vor 2500 Jahren. Aber auch uns helfen heute diese Worte, unsere jetzige Situation einzuordnen und Schlüsse daraus zu ziehen. Maleachi, der Bote Gottes, hört das Volk, dass das Volk Israel unzufrieden ist, dass sie Gerechtigkeit herbeisehnen, es nicht mehr mit ansehen können, wie die gottlosen Menschenverächter gedeihen und aufblühen. Maleachi weiß aber, dass das, was damals dem Volk Israel vor Augen stand, nicht alles ist. Es gibt nämlich doch etwas Neues unter der Sonne. Und deswegen richtet sich der Glaube mit dem Blick nach vorne. Maleachi weiß um eine andere Wahrheit, eine feste Zusage, eine Zuversicht, die denen, die jetzt im Finstern wandeln, gilt. Und er ließ alle, die Ehrfurcht vor ihm hatten und seinen Namen achteten, in ein Buch eintragen, um sich an sie zu erinnern. Er lenkt den Blick des Volkes weg von der Resignation nach vorne, von der Frustration, Angst und Unsicherheit vor der Dunkelheit. Wendet er den Blick auf die aufgehende Sonne und sagt, für euch aber, die ihr meinen Namen achtet, wird die Sonne der Gerechtigkeit aufgehen und ihre Strahlen werden Heilung bringen. Ihr werdet hinausgehen und vor Freude hüpfen wie Kälber, die auf die Weide gelassen werden. Wie gerne würden wir doch das hoffen. Wie gerne möchten wir glaubensvoll mit einstimmen in das bekannte Lied Sonne der Gerechtigkeit, gehe auf zu unserer Zeit, brich in deine Kirche an, dass die Welt es sehen kann. Erbarm dich, Herr. Aber ist das nicht irgendwie eine Vertröstung, diese Hoffnung auf die Sonne der Gerechtigkeit? Geht diese Hoffnung nicht irgendwie ins Leere? Ist es nicht einfach nur eine Projektion unserer Wünsche nach einem starken Richter, der endlich Gerechtigkeit schafft? Wo wir hinschauen, ist nichts mit Aufbruch Gottes zu sehen, sondern wir erleben zerbombte Geburtskliniken, schreiende Mütter, weinende Väter, die sich von ihren Familien vielleicht zum letzten Mal verabschieden. Wir sehen und hören die Hungernöte an vielen Orten der Erde, ausgelöst durch den Klimawandel und verstärkt durch den Krieg, weil die größte Kornkammer der Welt nicht mehr liefern kann, obwohl sie gerne möchte. Wo wir hinschauen, keine aufgehende Sonne der Gerechtigkeit, sondern Gewalt, Hunger, komplizierte diplomatische, politische Prozesse, Handelsaktionen, Waffenlieferungen, Aufrüstungspläne, und immer wieder neue Meldungen von Naturkatastrophen auf der ganzen Welt. Bilder, ich habe ja gerade mitbekommen, ihr habt die Offenbarung gerade behandelt oder behandelt sie gerade. Genau solche Bilder werden ja in der Offenbarung auch beschrieben. Also kommt die Frage, steht das Ende kurz bevor? Stopp. Wir machen eine Rückblende. Wir befinden uns vor knapp 2000 Jahren etwas außerhalb von Jerusalem auf einem Hügel. Ein Mann hängt am Kreuz der grausamsten Hinrichtungsmethode der Römer und schreit, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Menschen damals am Karfreitag unter dem Kreuz mussten an diesem Tag neben tiefster Trauer um den Freund und Lehrer Jesus Christus auch eine bodenlose Hoffnungslosigkeit gespürt haben. An diesem Kreuz, da hängt auch meine Hoffnung. Auf diesen Gesalbten habe ich gebaut. Und jetzt sehe ich, wie er stirbt unter den Händen der Mächtigen dieser Welt. An Karfreitag schienen die Mächtigen übermächtig und die Glaubenden ohnmächtig, weil die Hoffnung erstickte. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich schreie, aber meine Hilfe ist ferne. Sie teilten meine Kleider unter sich und warfen das Los um mein Gewand. So lesen wir im Psalm 22, den Jesus am Kreuz zitiert. Aber liebe Geschwister, der Karfreitag, dieser dunkle Tag, dieser auf einen Tag komprimierte Novemberblues ist nicht ein Tag der Hoffnungslosigkeit. Es ist kein Tag der Niederlage. Nein, es ist der Tag, an dem sich Gott lebendig zeigt, einschreitet und belebt. Jesus schreit und stirbt, aber genau im selben Moment reißt der Vorhang im Tempel von oben nach unten entzwei. Nichts kann Gott mehr aufhalten. Nichts mehr kann ihn trennen von seinem Volk. seinen Menschen, jenen, die er in seinem Gedankenbuch geschrieben hat. Die Erde bebt, die Felsen bersten, die Gräber der Heiligen öffnen sich, sie strömen in die heilige Stadt. Alles steht Kopf. Lynchjustiz wird zur höchsten Gerechtigkeit. Gotteslästerung führt zur unmittelbaren Gegenwart Gottes. Der römische Hauptmann erkennt Gottes Sohn. Das Buch des Lebens wird für uns alle geöffnet. Jesus von Nazareth, den sie umbringen und aus der Welt schaffen wollten, ist ab sofort überall. In jedem Geflüchteten, Hungrigen, Durstigen, Kranken, Nackten oder Gefangenen. Und alles, was wir den Geflüchteten, den Hungrigen, Durstigen, Kranken, Nackten und Gefangenen tun, tun wir ihm, dem Sohn Gottes. Was aussah wie ein Scheitern, ist in Wahrheit Gottes Aufbruch in dieser Welt, ein Aufstand seiner guten Macht, der Anbruch seines Reiches unter uns. Und vielleicht dämmert es uns jetzt leise. Dieser Mann in Russland und alle anderen selbsterwählten Herren dieser Welt werden nicht ewig an der Macht bleiben. Ich muss etwas schmunzeln, weil ich weiß jetzt, dass jetzt auch gleich jemand schmunzeln wird. Weil ich kann mich noch genau an den Kongress junger Christen, Christiwelt 1988, in Nürnberg erinnern. Reinhold, du auch? Und was mich besonders bewegte, der Abschlussgottesdienst auf dem ehemaligen Reichsparteitagsgelände der NSDAP, da sprach ein gewisser Theo Lehmann aus der DDR. Ich kannte ihn damals noch nicht. Lehmann hatte mit dem ostdeutschen Liedermacher Jörg Swoboda, der ebenfalls in Nürnberg war, das Lied »Wer Gott folgt, riskiert« seine Träume bereits einige Jahre vorher geschrieben. Wir haben es ja gerade direkt vor der Predigt gesungen. Und Swoboda, der westdeutsche Liedermacher Manfred Siebald und zehntausende Teilnehmer sangen 50 Jahre nach dem letzten Reichsparteitag der NSDAP dieses Lied, wo wir gerade in der vierten Strophe gesungen haben, die Mächtigen kommen und gehen und auch jedes Denkmal mal fällt, bleiben wird nur, wer auf Gottes Wort steht, dem sichersten Standpunkt der Welt. Und ganz ehrlich, 1988, ich glaube, es war im Mai, Reinhold, oder Juni, egal. Wer hätte damals daran gedacht, dass etwas mehr als ein Jahr später die Mauer fallen würde? Ich damals auf keinen Fall. Vielleicht gab es den einen oder anderen, der irgendwie gemerkt hat, da ist was. Aber wirklich dran geglaubt, hat das, glaube ich, keiner. Aber die Macht gehört einem anderen. Über uns wird aufgehen die Sonne der Gerechtigkeit. Und wer ist die Sonne der Gerechtigkeit? Nun, für Malachi ist es der kommende Messias. Und wir wissen heute, damit ist Jesus Christus gemeint. Jesus ist der Messias, er ist die Sonne der Gerechtigkeit, die ihre Strahlen in die Ungerechtigkeit, in der Dunkelheiten dieser Welt schickt und das Leben der Menschen hell machen wird. Wer von ihrem Licht ergriffen wird, der sieht die Welt mit anderen Augen. Der sieht auch seine Mitmenschen mit anderen Augen. Er sieht sie so, wie Jesus sie selbst sieht. Statt neidisch auf ihr irdisches Glück und ihren Erfolg zu blicken, sehen wir, wie ihr Seelenheit in Gefahr ist, wenn sie ohne Gott leben. Statt darüber zu klagen, dass es ihnen oft besser geht als uns, können wir erkennen, dass sie in Wahrheit viel schlechter dran sind, weil sie auf den Tag des Herrn nicht vorbereitet sind, von dem Malachi hier schreibt. Vers 19, der Tag kommt, der wie ein Feuer brennt, dann werden alle Hochmütigen Gottlosen wie Stroh sein, dass der kommende Tag verbrennt, spricht der Herr der Allmächtige. Weder Zweige noch Wurzeln wird er von ihnen übrig lassen. Das, liebe Geschwister, ist uns aber nicht zur Genugtuung oder gar zur Schadenfreude geschrieben über die, die ihr Leben ohne Gott führen, sondern es ist uns gesagt, damit uns die Augen aufgehen für die Größe des Geschenkes, das Gott uns gemacht hat, das Gott uns mit der Sonne der Gerechtigkeit, mit Jesus Christus gemacht hat. Durch ihn haben wir mehr als alles irdische Glück und aller Reichtum dieser Welt zusammengenommen. Durch ihn haben wir Errettung vom ewigen Tod im jüngsten Gericht und den Zugang zu Gottes Reich und seinem ewigen Heil. Dieses Licht leuchtet uns und kann nie wieder ausgehen. Was Gott den Menschen damals durch den Propheten Maleachi als etwas Zukünftiges angekündigt hat und worauf alle so sehnsüchtig gewartet haben, für uns ist es bereits ein Stück Gegenwart, wenn auch noch nicht vollendet. Aber mit der Geburt von Gottes Sohn ist uns die Sonne der Gerechtigkeit aufgegangen und mit seinem Tod und seiner Auferstehung hat er diese Sonne für immer am Firmament festgeheftet. Und Jesus wird wiederkommen, um alles zu vollenden. Wann das sein wird, das weiß niemand. Selbst Jesus weiß es nicht, das weiß nur Gott Vater alleine. Aber die Tatsache, dass es so ist und wir daran glauben, wird unser Leben nicht ohne Folgen bleiben. Für euch aber, die ihr meinen Namen achtet, wird die Sonne der Gerechtigkeit aufgehen und ihre Strahlen werden Heilung bringen. So wie wir uns nach den kalten und düsteren Wintermonaten, wenn dann ein Winter kommt, schauen wir mal, nach der Frühlingssonne sehnen und jeden Strahl genießen, der unsere Haut erreicht, so erwärmt auch Jesus Christus unser Leben. Wir spüren die Geborgenheit und die Heilung, die von seinem Wort ausgeht, wenn er in unsere Nöte und Sorgen hineinspricht. Wenn wir das für uns in Anspruch nehmen, werden sich unsere Einstellungen zu den Widrigkeiten und Ungerechtigkeiten dieser Welt positiv verändern. Wenn wir von dem herrlichen Ziel hören, das Gott am Ende aller Tage für uns bereithält, und deswegen fällt unser Glaube auch unter ein prophetisches Licht. In der Vorfreude auf einen warmen, hellen Sommer lässt es sich viel besser leben, als wenn sich unsere Gedanken ständig nur dem Vergangenen nachhängen oder sich am Gegenwärtigen aufreiben. Der Blick auf die aufgehende Sonne, auf die wärmende Sonne mit ihrem Licht, ist das beste Mittel gegen den November-Blues. Wir brauchen diese Vorfreude aufs ewige Leben, damit wir von der oft rauen Wirklichkeit dieses Lebens nicht aufgezehrt werden. Wir brauchen sie, damit Hoffnung und Zuversicht in uns bleiben und uns die Freude am Leben erhalten bleibt. Von der Freude, die die Frühlingssonne auslöst, spricht auch der zweite Teil von Vers 20. Da wird den Frommen verheißen, ihr werdet hinausgehen und vor Freude hüpfen wie Kälber, die auf die Weide gelassen werden. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gesehen habt, wenn Kälber das erste Mal auf eine Weide gelassen werden. Unbändige Lebensfreude erfüllt sie. Sie springen durchs Gras und schlagen aus und man hat alle Hände voll zu tun, dass sie nicht vor lauter Übermut über die Zäune springen. Solche unbändige Lebensfreude soll auch uns erfüllen, wenn uns die Sonne der Gerechtigkeit scheint, wenn Jesus Christus unser Leben erfüllt. Wenn wir uns jetzt allerdings selbst beobachten, könnte man Zweifel bekommen, ob das wirklich bei allen so ist. Wer von uns empfindet schon solche Freude über seinen Glauben an Jesus Christus, der sich in Übermut ausdrückt? Ich glaube, bei den meisten von uns, vor allem die schon länger mit Jesus leben, ist der Übermut doch etwas verflogen. Er beseelt uns eine nüchterne, eine tiefe innere Freude darüber, dass Jesus Christus der Herr unseres Lebens geworden ist. Und das Springen, wie die Mastkälber in der Frühlingssonne, wird uns wohl erst wieder überkommen, wenn er am jüngsten Tag wiederkommt und uns endgültig zu sich holt. Aber ganz ehrlich, ich freue mich auf diesen Tag. An diesem Tag, wenn meine rheumatoide Arthritis keine Rolle mehr spielt und ich umherspringe wie ein junges Kalb. Ihr könnt euch das ruhig mal bildlich vorstellen, wie das ist. Ihr dürft nur bei euren Vorstellungen, müsst ihr eins bedenken in eurem Kopfkino, ich werde einen Auferstehungsleib dann haben. Ich werde also nicht mit diesem Leib umherspringen, sondern ich werde ein ganz anderer sein. Bis es soweit ist, wir wissen trotz aller Zeichen nicht wann, bis dahin sind wir Wartende. So wie das Volk Israels damals zur Zeit des Propheten Maleachi. 16 Generationen haben sie gewartet, dass Gott widerspricht. Die meisten haben den Messias bis heute nicht erkannt. Als Christen warten wir schon seit 80 Generationen, dass Jesus, der Messias, wiederkommt. Und es gilt für uns, dasselbe zu tun, was das Volk Israels damals tat. Geduldig am Glauben festhalten und ihn hindurchtragen. Gott dienen und ihm gehorsam sein, auch wenn wir den Eindruck haben, dass es den Gottlosen oft besser geht als uns und sie mehr Erfolg haben. Der Schein aber trügt, denn ihr Glanz ist vergänglich. Uns aber lacht die Sonne, die unvergänglich ist, Jesus Christus. Und darum brauchen wir nicht neidisch auf sie zu sein, sondern sollten vielmehr darum bitten, dass auch ihnen die Sonne der Gerechtigkeit aufgeht, damit auch sie die unbändige Freude im Himmel erleben können. Der aber, der dies alles bezeugt, sagt, ganz gewiss, ich komme bald. Amen, komm, Herr Jesus, Maranatha. Amen. Herr Jesus Christus, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, dass wir mit der Bibel wirklich etwas Handfestes in der Hand haben. Ich danke dir, dass du uns auch ja, mit so alten Geschichten wie aus dem Alten Testament mit dem Volk Israel auch heute so viel noch zu sagen hast. Herr, wir sehen die Zerrissenheit in der ganzen Welt, aber auch in unserem Volk und vergessen dabei oft, dankbar zu sein für das, was du auch an Wunder geschaffen hast. Auch gerade wenn ich an die deutsche Einheit denke, ja, wie nachlässig sind wir doch in unserer Dankbarkeit da geworden. Aber du siehst auch die großen ja, Dinge, die jetzt einfach so schräg laufen auf der ganzen Welt, vor allem den Krieg in der Ukraine. Ich möchte dich bitten, dass du eingreifst, dass du Frieden schaffst. Ich möchte dich bitten für alle Geflüchteten, gerade auch die, die jetzt in Deutschland sind. Hilf uns, dass wir sie in rechter Weise empfangen und auch gute Gastgeber sind. Aber Herr Jesus, wir wissen, dass das nicht das letzte Wort ist und dass du derjenige bist, der aufgehen wird als Sonne der Gerechtigkeit. Danke, dass du uns jetzt auch heute Morgen dieses Bild eigentlich geschenkt hast, dass die Sonne so toll hier reinscheint und so können wir das auch irgendwie nachempfinden. Und wir freuen uns auf diesen Tag und möchten nicht mutlos durch diese Welt gehen, sondern möchten ja als Licht von dir angestrahlt werden und möchten dieses Licht weitergeben in diese dunkle Welt und hilf uns dabei, gib uns Kraft und Mut. Und so wollen wir bitten um deinen Segen. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.